Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Sorpresa! Und jetzt alle so, hä? Okay, also Überraschung, Tiki-Taka ist wieder da, also noch nicht so richtig, weil die Saison natürlich noch nicht jetzt losgeht, aber so langsam. Real und Barca trainieren seit 10. Juli, die fliegen demnächst in die USA. Wir fliegen noch nicht dahin, erstmal fliegen wir nur mit ein paar freshen La-Liga-News in eure Ohren. Mein Name ist Captain Kern und bei mir ist Co-Pilot wie immer Alex Troika, hallo!
War das eine Anmoderation, ey. Wir fliegen in eure Ohren, Wahnsinn. Ja, servus Nils, willkommen back. Wir sind eigentlich schon wieder zurück. Ne? Wann haben wir zuletzt aufgenommen? Vor 10 Tagen? 9, 8? Ja, irgendwie sowas?
Die Siegerehrung meinst du,
ja. Ja, und jetzt sind wir wieder retour und noch eine andere Folge gab es ja auch vor 2 Wochen oder so. Also von daher, regelmäßige Aufnahmen gibt es hier auch in der Sommerpause.
Ja, es passiert ja auch immer irgendwie was in La Liga und es gibt ja auch viel zu besprechen, auch jetzt in dieser neuen so mal Zwischenfolge über diese Auswärtsticket-Revolution. Das ist ein cooles Thema. Bei Atleti sind ein paar spannende Transfers passiert, irgendwie Ausverkauf bei Villarreal wollen wir mal versuchen zu thematisieren. Dazu gibt es jede Menge spannende Personalien wie Adagio. Güler wurde mal gefragt, dann gibt es Romeo, Morata, Isco, Felix, wo überall ein bisschen was passiert ist, also da einiges los, aber auch da erstmal nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt eben gerade bei Alex gemeint habt, hä, was war da jetzt für eine Folge mit Siegerehrung, auf unserem YouTube-Kanal und auch auf unserem Patreon-Profil gibt es diese kleine Siegerehrung, Preisverleihung mit unseren 3 Siegern, mit dem Cedric, dem Hannes und dem Jonathan, alles Barca-Fans, also gab es noch einen kleinen Barca-Talk dabei, kann ich zumindest den Barca-Fans sehr herzlich empfehlen, aber es war auch sonst, glaube ich, eine nette, lustige Runde und Da lohnt sich, das sieht man eben auch für Patreons, dass wir da auch so gerne mal was machen und es ja da eben jetzt auch ein paar neue Patreons gab. Also ich muss jetzt ein paar neue Leute begrüßen. Das ist der erste, ist der Klaus Schroffenegger, Madridista. Dann gibt es den Mr. Hallamugger. Ich nehme an, der ist auch Madridista, hat zumindest ein Real Madrid-Bild in seinem Profil. Auch Omerovic Meris ist Madridista, genauso wie der Domelo. Er schreibt sogar, ich bin Madridista, seit ich 4 bin. Sehr cool. Patrick Weber gibt's, da weiß ich es nicht. Und dann haben wir auch noch einen neuen, jetzt kommt mal ein Barca-Fan, das ist der Funky. Er schreibt, also von wegen, er ist gerne mal Patreon geworden. Gerne nach so vielen Stunden musste ich mal supporten. Stimme ich zu, Funky. Sehr gut, dass du es gemacht hast. Großes Gracias dafür.
Bienvenido an alle. herzlich willkommen. Der Kollege Weber klingt nach Barca-Fan. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Der Name, der suggeriert für mich, das ist ein Barca-Fan. Wobei es ja wurscht ist, wer von wem Fan ist. Ne? Auch wenn du da immer gerne ein bisschen vergleichst und zählst. Ja, weil du ein Erbsenzähler bist. Aber bei uns sind alle willkommen, vor allem alle, die es mit La Liga.
Tja,
ja, das ist ja das Schöne. La Liga verbindet, Nils. Das steht über allem, ja. Und nicht immer hier dein Real.
Ich freue mich ja auch, wenn jemand schaut, doch eigentlich neutral oder mal ein Fan vom Athletic Club. Wir haben einige Valencia-Fans auch dabei oder mal einer von Betis Real Sociedad. Das ist schon eine bunt gemischte Truppe. Wenn einer am Ende doch eher nur BVB-Sympathisant, dann spricht das ja nochmal mehr für uns, für Tiki-Taka, dass auch normale Bundesliga-Fans eigentlich irgendwie ganz gerne uns konsumieren und irgendwie hier, ob das Fipsi, Max sind oder Stefanie, auch immer noch sagen, doch eigentlich hört man uns Nasen ganz gut, wenn wir vielleicht nicht immer so viele Stadionaufnahmen haben, aber manche mögen das, manche eben nicht, so ist das.
Die halten sich ja aktuell in Grenzen.
Ne? Die halten sich aktuell in Grenzen, ja, da geht es ja zum Glück bald wieder los. 11. August ist der erste Spieltag in der Liga, aber Kalma, noch habe ich nichts geplant. Ich peile bisher nur den Klassiko in Barcelona an im Oktober, aber das mal schauen. So, heute geht es noch nicht um Klassiko, auch wenn wir jetzt in der Saisonvorbereitung natürlich einen haben. Heute gibt es, wie gesagt, eine bunte Folge. Wir haben dazu auch einiges an Input und Fragen bekommen vom Hassan, vom Lukas. Dann hatte mir auch nochmal von einer ganzen Weile der Omerovic geschrieben. Also das versuchen wir alles so nach und nach natürlich reinzuwerfen. Ich würde aber eigentlich mal anfangen mit dem, was für mich ist das ein sehr cooles Thema, auch wenn ich dazu mich andererseits auch noch tierisch aufregen kann. Wir sind jetzt beim Thema zu dieser Auswärtsticket-Revolution in La Liga. Es gab vor ein paar Tagen oder 1-2 Wochen schon das Gerücht von wegen ein paar La Liga-Clubs haben sich zusammengeschlossen, um einheitliche Auswärtsticket-Regelung zu regeln, zu machen. Das gibt es ja schon in der Premier League und manche baskische Vereine wie Real Sociedad, Athletic Club, hatten das unter sich auch schon von wegen, wir knüpfen euren Fans nur x Euro ab und dann knüpft ihr unseren Fans auch nur x Euro ab. Ihr kennt das ja sonst in der Liga, dass wenn Barca oder Real Madrid zu Besuch sind in Sevilla, Mallorca, wo auch immer, dass es auch mal bis 120 Euro geht und so weiter und manchmal gar nicht eine garantierte Sitzplatz oder so eine Platzanzahl da ist, dass das alles noch sehr rudimentär ist. Und deswegen haben sich jetzt eben 15 Liga-Clubs zusammengetan, um einheitliche Regeln zu implementieren. Und da diese Regeln sind eben, dass es mindestens jeder Verein mindestens 300 Plätze zur Verfügung stellen muss. Nicht selbstverständlich, auch wenn es so klingt für jeden Bundesliga-Fan, ich weiß. Und maximal 30 Euro. Ist für einen Bundesliga-Fan vielleicht auch noch viel. Man kennt den Steher mit irgendwie 9 Euro. Jo, geil. Aber für La Liga sind das, würde ich sagen, sind das revolutionäre Dinge. Und bevor man da zu den Clubs kommt, wer genau das wer's ist, würde ich erstmal sagen, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Das ist ein beeindruckender Schritt in die richtige Richtung, den ich so niemals hätte erwartet, um ehrlich zu sein. Also nicht von La Liga, logischerweise. Ja. In der Bundesliga sind es, glaube ich, sind es 5 oder 10% an Auswärtskontingent, basierend auf der Stadionauslastung, die Auswärtsfans bekommen. Mhm. Solche Reglementierungen und Regeln gibt es eben in La Liga nicht. Deswegen 300 ist ja gar nichts. Also klingt nach wenig, aber es gibt auch nicht diese Auswärtsfahrkultur in Spanien. Es ist ja teilweise so, dass da sogar bei Stadtderbys kaum Sevilla-Fans im Benito Villamarin vom Betis sind, gar keine Barca-Fans bei Espanyol. Ja, das ist einfach eine 10-Minuten-Bus- oder U-Bahn-Fahrt. Ja. Und da geht aber niemand ins Stadion. Das ist auch eine kulturelle Sache und natürlich auch eine Preisfrage, teilweise eben, weil es so teuer ist. Also eine ganz, ganz große, komische Thematik. Aber ja, in dem Fall diese neue Regelung, auf die sich die 15 Vereine verständigt haben und die auch von der Liga offiziell kommuniziert wurde, ist wirklich eine herausragend tolle Sache und freut mich tatsächlich sehr, ist eine sehr, sehr coole Sache, sehr cooler Schritt in die richtige Richtung. Mal was Positives, von der Liga, gibt's ja auch nicht immer.
Gibt's nicht so oft Positives, auch da wird's heute noch ein paar negative Themen geben in der Liga, ihr kennt ja das, aber auf jeden Fall eine schöne Sache und da waren eben von diesen 15 Clubs, hat die La Liga dann ein paar Tage später selbst kommuniziert von wegen, es ist jetzt offiziell und jeder Verein durfte ein kurzes Statement abgeben und da wurden dann eben auch 5 Triebfedern genannt oder 5 Clubs, die das erst so richtig initiiert haben. Das sind hier auf jeden Fall sehr lobenswert zu erwähnen, dann der Athletic Club, Real Betis, der FC Sevilla und der FC Valencia und leider abgestiegen auch Real Valladolid. Also wenn ich jetzt sage, 15 Clubs sind dabei, gehört jetzt Real Valladolid nicht mehr dazu, aber auf jeden Fall die Clubs da einen kleinen Applaus verdient. Und dann haben eben schnell auch andere Clubs mitgemacht oder wurden dann eingeladen, wie auch immer, haben sich gesagt, ja geil, mach mal mit, weil das ist ja nicht nur für den eigenen Club, von wegen wir können jetzt mit 300 Auswärtsfans rechnen, sondern auch unsere Fans können auch einfacher verreisen. Also es ist ja ein gutes Abkommen zwischen diesen 15 Vereinen. Also mitmachen tun dann auch noch Almeria, Cadiz, Atletico, Girona, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, die 3 neuen Aufsteiger, Granada, Las Palmas und Alaves. Und dann ist auch noch der FC Barcelona auf den Zug aufgesprungen, nachdem es erst so hieß, die wollen vielleicht doch nicht, aber Barca ist dabei. Respekt dazu. Und da können wir loben, können wir applaudieren und dann bleiben eben noch 5 Vereine und da sind euch vielleicht jetzt ein paar Namen aufgefallen, die noch nicht genannt wurden und das sind erstmal, sind da auch, sage ich mal, irgendwie kleine Kultvereine dabei, die eigentlich für Fans und so weiter stehen, wie Celta, wie Rayo Vallecano, wie Osasuna, die schon irgendwo sehr abhängig sind von ihren Fans, also da großes Bu, Villarreal als vermeintlich kleiner Verein, auch komisch, dabei hatten die speziell in der Europa League Saison so Sonderangebote mit Flug für, keine Ahnung, 50 Euro nach Manchester, also eigentlich sind die schon auch, haben die den Fanfokus, aber die sind nicht dabei und das große, vermeintlich große, aber in der Hinsicht sehr, sehr kleine Real Madrid, denn das ist, ich bin ein Typ, der versucht immer, egal was ist, Transfer, versucht immer beide Seiten zu verstehen oder einen Grund zu finden, warum der Schiedsrichter so und so gepfiffen hat. In dem Fall kann ich mir nichts erfinden, warum man da nicht mitmachen sollte. Das ist für mich reine Geldgier, dass Real Madrid da sagt, wir machen da nicht mit, dann verlieren wir ja 100 Euro pro Gästefan im Bernabéu, wir sind ja nicht blöd. Also das ist eine ziemlich traurige Sache, wo ich immer noch ein bisschen auf eine Erklärung warte oder auf einen kleinen Grund, ein kleines Argument, warum man da nicht mitmachen sollte. Oder siehst du irgendeinen Grund, warum man da nicht mitmachen sollte?
Ja, Geldgier ist der Grund, ne? der gleiche Grund, warum Barca hier auch immer horrende Preise verlangt. Tatsächlich bin ich sehr überrascht davon, dass Barca da mitmacht. denn ja, die Geldgiervereine Nummer 1, die sind einfach Real und Barca. Mhm. Auch wenn natürlich alle Vereine geldgierig sind, weil nochmal, auch im Sanchez-Pizjuan hat das Barca-Ticket letzte Saison 110 oder 105 Euro gekostet. Ich hatte nämlich eins gekauft. Und zwar über Barca, ne? Als Mitglied gekauft. Mhm. Das sind ja offizielle Preise. Und deswegen, geldgierig sind alle. Aber ja, Barca und Real Madrid stechen da einfach heraus. Deswegen hat es mich am Anfang nicht überrascht, dass Barca und Real nicht mitmachen. Und dann schon ein bisschen, natürlich positiv überrascht, also super geile Sache, dass Barca dann auch bei den 15 Vereinen mitmacht, aber eben Real Madrid mal wieder nicht. Und ja, der Grund ist einfach Geldgier, Abzocke und sie wollen einfach, oder sie rechnen sich so aus, dass sie sagen, wenn wir 100 Euro verlangen, und da kommen nur ein paar Hanseler, verdienen wir mehr, als wenn wir 30 Euro verlangen und da kommen 300 Leute. Ne?
Ja. Ja.
So muss ja offenbar die Rechnung sein und ja, zeigt nur auf, dass Fans nicht wirklich nicht als Fans gelten, sondern nicht das Wichtigste sind, sondern eher als Kunden gelten. Ne? Eben das, was auch beim FC Barcelona der Fall ist. Jetzt hier Tickets fürs Joan Gamper, die Saisonvorbereitung, das berühmte Spiel des Vereinsgründers. Ich glaube, da gab es nichts gegen die Spurs, gegen Tottenham. Gab es, glaube ich, kein Ticket unter 50 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Für ein Vorbereitungsspiel, Saisoneröffnungsspiel, für ein Freundschaftsspiel. Ne? Klar ist die Saisoneröffnung, ne? Gibt es ein bisschen Lametta, Konfetti, dies, das, ein bisschen Party und so, aber es ist effektiv ein Freundschaftsspiel und auch da sind die Preise absolut eklatant hoch. Und deswegen, ja, der Grund ist einfach Real und Barca. Geldgier. Ne? Umso schöner, dass Barca dabei ist, aber
ja, generell
man wundert sich halt nicht. Ne?
Ja, genereller Einpreis ist jetzt eh wieder zu weit. Das fällt beim Club und gegen Arsenal ging es ja auch bei 20 Euro los. Bla, das hast du überall irgendwie ein bisschen, aber ich finde es halt einfach schade. So Vereine brüsten sich damit, wir sind wichtig, abhängig von unseren Fans und wir machen alles für die Fans. Und Real Madrid ist ja auch ein mitgliedergeführter Verein. Dass die im Bernabeu so rechnen, wie du schon gesagt hast, lieber 100 die 100 Euro zahlen als 300 die 30 zahlen, klar, aber Du musst doch auch was dran liegen, dass du auswärts auch ein bisschen supported wirst. Dass du, ich war jetzt die letzten auch so oft in Valencia, in Sevilla, in Vigo, überall. Und wie viele Gästefans waren dort? Also Madrid ist das dann im Gästeblock mal. Das Maximum waren vielleicht mal 50, so rein von der Augenzählung her. Das ist schwach. Wenn man da mitmachen würde, dann würde das doch garantieren, dass es ein bisschen voller werden würde. Ich sage ja nicht proppevoll, dass dann direkt wie in der Bundesliga so eine Kultur entstehen würde. Auch was natürlich ist ein anderes Thema. Problem ist natürlich auch die vielen Anstoßzeiten, dass du Montagabend viel hast und so weiter. Dass da einfach viele Spanier, wo eh finanzielle Krise noch mal größer ist als in Deutschland, viele einfach nicht sich das leisten können. Aber damit wäre es ein bisschen eher möglich gewesen, was weiß ich, wenn du doch Madridistas in Bilbao hast, in Vigo, wo auch immer, die dann doch eher mal hingehen können. Aber gut, so habt ihr zumindest mal von einem vermeintlich schönen Geschichte aus La Liga gehört mit dieser Ticketrevolution. Zumindest den 15 Vereinen oder 16 mit Real Valladolid gebührt der Respekt und den anderen 5 Vereinen hoffe ich, sie wachen noch auf und machen doch noch mit, aber da La Liga das ja schon offiziell kommuniziert hat, glaube ich, wird es da nicht mehr so viel geben. Na gut.
Hinten raus nur noch kurz eine Erläuterung, dass ich glaube, dass du Mitglied oder Fanclub-Member sein musst, um überhaupt an Auswärtsticket zu kommen. Ne? Bei Barca ist es ja so, bei Real Madrid ist es so, also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Celta ist oder bei Villarreal oder wem auch immer, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder Fan einfach so an die Tageskasse gehen kann und sagen kann, hier in 2 Wochen möchte ich gerne nach Sevilla reisen, habt ihr ein Ticket für einen Auswärtsblock für mich? Es kann sein, dass auch bei anderen Vereinen ist so, wie es wie bei Real und Barca, dass nur Vereinsmitglieder oder eben Fanclub-Mitglieder an die Auswärtstickets kommen. Also das nur als Disclaimer. In der Regel ist es nämlich, glaube ich, so in Spanien. Also auch die Auswärtstickets, an die überhaupt zu kommen, ist einfach sehr, sehr schwer. Ne? So günstig sie jetzt auch sein mögen.
Ja, einfach Fanclub sein, dann geht das schon, sagt sich so einfach, ich weiß, aber das sollte schon ein bisschen auch Grundvoraussetzung sein, um deinen Verein zu supporten. Aber gut. Wir werden langsam sportlich gehen, so ins Thema Transfers, speziell von den großen 3. Da hat uns nämlich der Lukas gefragt, danke schon mal dafür. Mich würde interessieren, wie ihr die letzten Transfers der Big 3 einschätzt. Denkt ihr, dass noch viele Transfers getätigt werden oder war es das jetzt, da ja auch die Vorbereitung begonnen hat? Ist jetzt natürlich ein großes Thema, wo fange ich da an? Es gibt natürlich, also auch generell nicht nur die Top 3, auch La Liga betrachtet, gibt es natürlich ganz große Namen, wo Transfers passiert sind hier. Bellingham ist bestimmt der größte Name und auch ein Gündogan finde ich ziemlich cool. Ich finde auch Inigo Martinez cool, also da Props an Barca. Es wird auch noch, in der Folge gibt es auch noch ein paar Props an Atletico, weil ich finde, sowohl Azpilicueta, Söyüncü, jeder weiß, dass ich ein Fan von Javi Galán bin, macht alles Sinn. Da sind schon ein paar gute Sachen passiert und ich hoffe, es wird noch ein bisschen was kommen, aber es ist trotzdem irgendwo dieses generelle La Liga-Sache, Problematik-Thema. Unter den Top 5 Ligen ist weiter La Liga die Liga, die am wenigsten ausgegeben hat und auch am wenigsten eingenommen hat. Das sind jeweils um die 230 Millionen Euro laut Transfermarkt. Also andere Ligen sind da einfach finanziell ein bisschen stärker. Andere Ligen haben da mehr Bewegung, machen dann eben auch so ein bisschen mehr Hoffnung. Also hier hast du natürlich in La Liga ein paar Spieler, die ablösefrei hin und her, die verliehen werden hin und her. Aber ja, so die Prognose, also wenn jetzt die Frage ist, was wird noch passieren, was wird noch getätigt? Ich glaube, die Prognose ist eher, dass vermeintliche La Liga Sternchen gehen könnten, wie ich sag mal, Morata, Chukwueze, Musa ist wohl Richtung Milan, Felix Bono, da gibt es Gerüchte um die. Also eher gehen die, als dass neue Stars kommen wie Silva, Cancelo, Paredes oder auch die Schildkröte. Alles ist möglich, ich weiß, aber ja, auch an den Top 3 merkt man, das ist La Liga, ich sag nicht, Real geht es finanziell gut, das hat der Geschäftsbericht gezeigt, aber das ist alles noch trotzdem viel Handbremse dabei, oder?
Ja, natürlich ist viel Handbremse dabei, aber das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Das begleitet uns ja nicht nur seit Corona, sondern generell ist in Spanien die große Zeit vorbei, wo die Teams groß einkaufen, wobei die Teams, kann man ja eh nicht sagen, groß eingekauft haben eigentlich immer nur 2,5 Teams, ne? So. Und die einen sind halt finanziell komplett gegen die Wand gefahren, nämlich Barca. Und die anderen Teams konnten ja eh nicht groß kaufen, von daher überrascht das natürlich nicht. Umso mehr musst du halt schlau einkaufen, ne? Und das haben ja jetzt einige Vereine gemacht, also nicht nur Barca mit Gündogan ablösefrei und letztes Jahr Christensen etc. ablösefrei, sondern auch Atletico hat das ja ganz gut gemacht, ne? Azpilicueta hast du schon genannt, ist ablösefrei. Ich glaube, Soyuncu war der auch ablösefrei oder hat er was gekostet? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Galan hat nur, glaube ich, 4-5 Millionchen gekostet, ist jetzt auch ein sehr, sehr kluger Transfer für Kleingeld. Also von daher gilt es für die Vereine da einfach klug zu wirtschaften, klug einzukaufen. Und ich glaube, das erfordert natürlich auch ein bisschen Geduld, frühes Planen und so. Aber klar, die großen Sprünge auf dem Transfermarkt, die macht La Liga nicht mehr. Mit ganz wenigen Ausnahmen natürlich.
Ja, und natürlich gilt auch immer erstmal die Regel, vielleicht lieber erstmal für Geld sorgen, Geld einnehmen, also sprich Spieler verkaufen und dann kann man nochmal gucken, was so geht und sich strecken und selbst verkaufen und Atleti ist ja da auch aktiv, ich glaube Lodi ging jetzt nach Marseille, Cunha ist glaube ich gleich direkt bei Wolverhampton geblieben, also da ist schon auch da auf der Seite ein bisschen was passiert, um Kohle zu holen und dann irgendwie, was weiß ich jetzt, mal ein Javi Galan hier und mal gucken, was eben noch passiert, Morata könnte eben noch gehen, ich glaube der ist jetzt mittlerweile eher ein Fuß bei Inter statt bei der Roma, also noch zwei seiner Lieblingskindheitstraumvereine von früher. bin ich gespannt, was da noch alles passiert. Und natürlich ist da auch bei Atletico das große Thema noch Joao Felix. Einerseits, er ist jetzt erstmal zurück. Ich glaube, er trainiert auch teilweise nur mit der B-Team oder der zweiten Mannschaft. Das hat schon mal ein Geschmäckle. Die 7 hat natürlich Griezmann mittlerweile bekommen. Also auch die ist nicht mehr frei für Felix. Das hat schon hier und da. Es zeigt schon, das hat keine Zukunft, aber dass jetzt Felix und Simeone niemals so ein Verhältnis haben würden wie Griezmann und Simeone, die zusammen im Urlaub gesichtet wurden, das überrascht jetzt auch keiner. Also da bin ich gespannt, wer sich da noch einen Felix sichert, dass der dann vielleicht noch irgendwie spät verkauft wird oder dass du da zumindest noch deine 50 für bekommst. Ich glaube, Cunha ist ja auch für ähnliche Ablöse gegangen. Also warum sollte das nicht noch gehen? Und dann kann ja immer noch, was weiß ich, ein Paredes doch noch kommen oder wen auch immer Athlet, die da noch vor sich hat oder am Ende wird jetzt noch Memphis abgegeben, das glaube ich nicht nach seinem komischen Insta-Post, aber da wird ja glaube ich noch viel passieren und ansonsten da auch nochmal Lob, Javi Galan, starker Typ, Azpilicueta, super Erfahrung, bin ich schon sehr gespannt drauf, auch Soyuncu zu sehen, da war ja, das sind ja eigentlich die großen Probleme gewesen der letzten Jahre, die Abwehr nicht mehr so sattelfest, wie das mal war, immer wieder Fehlerchen hier, Felipe ist jetzt weg und Jimenez hat sich glaube ich zu Saisonende gesteigert, deswegen ist das so ein bisschen. Du hast immer noch einen überragenden Griezmann vorne und jetzt war das hinten die ganz große Baustelle, also warum sollte das jetzt nicht Hoffnung machen für Atleti-Fans, das sieht ja schon mal ganz gut aus.
Ich glaube, vorne wird die Baustelle nochmal geöffnet, nämlich dann, wenn Felix und oder Morata sogar wechseln sollten, dann hast du ja richtig eine richtige Baustelle vorne, dann musst du wieder nachlegen. Ich glaube, der Verein tut alles, Atletico, um Felix ja wirklich ich will jetzt nicht sagen ekeln, aber aus dem Verein zu drängen so ein bisschen. Ne? Also ich habe auch gelesen, dass er, ich weiß nicht, ob er bei der B-Mannschaft mittrainiert, ich hatte gelesen, dass er zwar mit der A-Mannschaft, also mit den Profis ganz normal mittrainiert, aber irgendwie in den Abschlussspielen nicht wirklich eingesetzt wird. Also das, was ja auch verrückt ist, ne? Dass du da einfach, wenn er schon mitmacht, dann soll er auch ganz nicht machen, aber er macht irgendwie nur so ein bisschen, so ein Halb mit, also ihm wird ganz klar gezeigt, nee, in meiner Mannschaft wirst du keinen Platz haben. Dann wird ihm die Nummer weggenommen, was jetzt auch natürlich ein Geschmäckle hat für einen Spieler, verstehe ich nicht nur aus Marketing-Sicht, sondern auch aus irgendwo ein bisschen aus Trainer-Sicht, weil du sagst, naja, der Spieler, der eh nur auf der Bank sitzt, dem will ich nicht die wichtige 7 geben, sondern ich will sie meinem Star geben und das ist nun mal Griezmann und dann ist es nur eine Nummer, es ist nicht so die große Geschichte, aber eben auch ein klares Zeichen, in welche Richtung es geht. Nämlich Felix soll aus dem Verein gedrängt werden, soll verkauft werden, soll Geld bringen. Geld, das Atletico dringend benötigt. Aber sie Ja, verschlechtert natürlich auch ihre Verhandlungsposition, ne? Wenn die ganze Öffentlichkeit und jeder andere Verein dann mitbekommt, dass der da gar nicht mehr erwünscht ist. Und du hast, wie war es, vor 3 Jahren oder wann wurde er gekauft? Hat er 126 Millionen gekostet? Ich würde mich überraschen, wenn sie mehr als 50 irgendwo für ihn herbekommen. Also dann machst du auch ordentlich Verlust. Das ist ja fast schon wieder so ein Barca-Verkauftransfer, ne? Wo sie auch hier horrendes Geld ausgeben und irgendwann froh sind, dass sie ihn einfach nur irgendwie los sind, dass sie ihn von der Gehaltsliste bekommen und nur ein paar Mark 50 für ihn noch kriegen. Also ja, das wird uns noch länger behandeln, das Thema. Aber am Ende hat er keine Zukunft mehr bei Cholo. Das ist, glaube ich, klar.
Ja, das war ja dann auch, glaube ich, Sommer 2019 ist er doch gekommen. Genauso wie Griezmann zu euch und Hazard zu Real. Also die drei Großen irgendwie alle gefloppt auf ihre Art und Weise. Und das ja, war dann doch nicht der große Sommer. Aber ich bin noch gespannt bei Atletico. Es gab ja da auch ein paar Leihgaben. Ich glaube, Samuel Lino, der war bei Valencia. Der ist jetzt erstmal noch irgendwie so halb da bei Atletico. Mal gucken, ob der bleibt. Und sehr spannend eben Rodrigo Riquelme, der ja bei Girona für Furore gesorgt hat. Auch so offensiv, schnell, flink, guter Abschluss. Ob der nicht bleibt, ob das Simeone nicht zutraut, da auch ein bisschen jünger zu planen, also Mannschaft für Jünger irgendwie ein bisschen nicht nur auf alte Spieler, die er kennt, vertrauen und da eben jetzt doch ein paar abgeben, wie Morata, wie er vielleicht auch Saúl abgeben, sondern da ein bisschen junges Blut reinzuholen. Also das klingt für mich nach einem spannenden Projekt, wo Simeone dann doch nochmal vielleicht allen zeigen und beweisen will. Das war natürlich schon eine spektakuläre Rückrunde, sportlich teilweise, aber auch aufgrund der mangelnden Doppelbelastung. Und nachdem es ja speziell im Winter oder in der Hinrunde viel Kritik gab, von wegen, nicht doch lieber Simeone als letzte Saison, nö. Ich glaube, der greift jetzt nochmal an. Mit ein bisschen ordentlich umgekrempelten Kader und eben auch ein paar andere Spieler eben schon verkauft, wie Lodi, Kondogbia, Acuña und so weiter. Und das könnte noch so weitergehen. Also Atleti muss man da schon im Auge behalten, um da so ein bisschen über die mal geredet zu haben, auch mal gelobt zu haben. Was kann man denn bei Barca noch loben? Wir hatten schon Gündogan gelobt und jetzt, weiß nicht, würdest du jetzt loben, dass Oriol Romeu dir viel Hoffnung macht. Natürlich ein Schnäppchentransfer, aber ich glaube, in der letzten Folge hast du schon gesagt, lieber wen anders, oder? Jetzt sind wir bei Barca.
Ja, jetzt ist natürlich der Transfer so gut wie durch. Die Zahlen sind dann auch raus. Er kostet nur 5 Millionen. Das macht mich, stimmt mich sehr positiv, dass es einfach ein Schnäppchen ist. Also er kostet nicht viel Geld für einen Verein, der blank ist. Das ist schon mal positiv. Er ist in Südkatalonien geboren, war ja schon bei Barca viele Jahre in der Jugend, konnte sich da nicht durchsetzen, kehrt jetzt zurück. Also immerhin kennt den Verein, ist, glaube ich, sehr, sehr demütig. Ne? Hat auch überhaupt kein Problem damit, sich auf die Bank zu setzen. Er wird nicht die Nummer 1 im defensiven Mittelfeld sein. So gut ist er auch nicht. Aber er wird eben, denke ich, schon genügend Einsatzzeiten bekommen, dass er da in den kleineren Spielen da sicherlich die 6 begleitet. Ob er jetzt auch im Champions League gegen, keine Ahnung, Bayern, Inter, Man City, wie sie alle heißen, dann auch der Stammspieler auf der 6 ist, bin ich mir nicht sicher, bin ich gespannt. Also ich glaube, er ist so der, ja nicht mal Plan B, wahrscheinlich nur Plan C. Ne? Plan A war Zubimendi und Kimmich und wie sie alle heißen, dafür haben sie kein Geld und die haben sie auch nicht bekommen. Also haben sie geguckt, was ist noch so möglich mit ganz, ganz kleinem Geldbeutel und da haben sie Romeu gefunden, der ja, ich glaube schon, ein paar Attribute hat die Barca gut zu Gesicht stehen. Er ist ein sehr, sehr defensiver Sechser, so ein typischer Anker-Sechser, der wirklich nur das Profil hat, Bälle erobern, Bälle erkämpfen, ergrätschen, defensiv gut stehen, dann den Ball weiterleiten, so simpel wie möglich an die Gündogans, De Jongs, Pedris, Gavis dieser Welt und das Kreative machen dann die. Also ein Busquets-Ersatz ist er natürlich nicht mal annähernd, aber er ist eben so die günstige Solution, die eben, ja, da den Job macht auf der 6, der viele defensive Zweikämpfe gewinnen soll, der Bälle erobern soll, der zweikampfstark ist und da so die Drecksarbeit im Maschinenraum machen soll. Und für 5 Millionen...
Sollte das nicht schon Kessier sein?
Oder? Ja, der ist ja eher Achter. Den haben sie eher als Box-to-Box-Spieler geholt. Mhm. Aber er ist eben, wie gesagt, eine günstige Variante. Da finde ich das schon okay, dadurch, dass er günstig ist. Wenn sie jetzt natürlich 15 bis 20 Millionen für ihn gezahlt haben, oh, da wird's mir durchaus schmerzen. Weil so gut ist er dann, glaube ich, nicht für Barca-Verhältnisse. Ne? Mhm. Aber für das, was du zahlst, und ich glaube, er wird auch ein sicherlich sehr geringes Gehalt haben, glaube ich, ist das absolut okay. Ein bodenständiger junger Kerl. Junge Kerl, Quatsch. 31 ist er, ne? So jung ist er nicht mehr. Bodenständig ist er aber auf jeden Fall. Und ich glaube, hat auch kein Problem damit, sich auf die Bank zu setzen. Ist natürlich dankbar, dass er mit 31 nicht nur nochmal zu seinem Jugendverein Barca zurück kann, sondern überhaupt auf halbwegs diesem Niveau spielen kann. Nachdem er jahrelang bei Southampton war, das war nur Abstiegskampf in England und Girona jetzt bei einem Aufsteiger. Also für ihn ist das im fortgeschrittenen Alter ja ein enormes Sprungbrett und ich glaube, das nimmt er sehr, sehr demütig an und ist da einfach froh, dass er irgendwie dem Verein helfen kann. Und so gesehen finde ich jetzt den Transfer nicht so schlecht, aber klar, Hoffnung macht er jetzt nicht, dass ich sage, oh, mit Romeo, da werden wir ins Champions-League-Finale fliegen. Naja, eher nicht, ne? Das ist eh einfach nur ein Plan C, aber Stop-Gap-Solution nennt man das im Englischen, ne? So ein Zwischenschritt, bis du dann vielleicht in 2 Jahren oder in einem Jahr dich nochmal ein bisschen finanziell konsolidiert hast und dann vielleicht die größere Nummer ziehen kannst als Sechser.
Ja. Ja, es bleiben ja noch genug andere Baustellen bei euch. Ich weiß nicht, sind Umtiti, Longley, sind die jetzt weg? Dest soll jetzt eher noch bleiben. Sich beweisen hat man ja eh doch da viele Baustellen. Ich glaube, jetzt Abde soll, ist auch erstmal da, aber der kann ja gerne bleiben, weil der hat eine geile Saison bei Osasuna. Aber da müsste ja auch eben, was ich eben erstmal gesagt habe, erstmal verkaufen. Dann kann man gucken, was noch an Platz ist, was man noch an Platz hat im Salary Cap und so weiter. Da ist ja weiter finanzielle Probleme.
Genau so, erstmal verkaufen und so viel haben sie noch nicht verkauft. Umtiti war Vertragsauflösung, da war man auch froh, das Gehalt irgendwie zu sparen. Ich glaube, da hattest du doch sogar getweetet, ne? Hauptsache weg am 30. Juni war doch das, oder am 29. Stimmt, sogar, weil ja das dieser Bilanzstichtag war. Stimmt. Longley ist noch da, da wird natürlich versucht, den auch irgendwie wegzubekommen, weil der auch so ein aufgeschobenes Monstergehalt hat. Das war ja noch Bartomeu damals, der musste ja die Bücher wieder beschönigen. Und dann hat er irgendein das Gehalt gestundet und in die Jahre, keine Ahnung, 2023, 24, was auch immer, 25 glaube ich sogar geschoben. Und jetzt explodiert sein Gehalt und dementsprechend ist es schwer, da einen Abnehmer zu finden, der ihm halbwegs irgendwie das zahlt, was er aktuell einfach bekommt. Und bei Barca da gar keinen Platz mehr, also auch schwer. Ne? Ich glaube, sie wollen Ferran Torres loswerden, das ist auch ganz, ganz schwer. Den haben sie ja erst geholt vor 1,5 Jahren. Mhm. Also da wird sich noch viel tun. Jetzt steht die US-Reise an. Da wird natürlich auch Dest wird zum Beispiel dabei sein und darf sich da beweisen und sei es für andere Vereine, ja? Entweder für Xavi oder für andere Vereine, bisschen ins Schaufenster und dann wird man sehen, wen man da noch losbekommt. Nico Gonzalez zum Beispiel, der ist ja zurückgekehrt von der Laie, der soll auch abgegeben werden, entweder per Laie oder per Verkauf. Also da wird sich schon noch sehr, sehr viel tun. Ne? Nochmal, es ist Mitte Juni, 1,5 Monate haben wir noch Transferfenster. Da wird schon noch viel passieren.
Ja, okay. Fällt dir sonst noch was bei Barca ein, bevor wir zu Real übergehen oder irgendwas?
Hatten wir eigentlich über Vitor Roque schon gesprochen? Ich bin mir nicht mehr sicher in der letzten normalen Folge. Das war nur Gündogan. Ich glaube nicht, ne? Da war nur Gündogan fix, ne? Das ist der potenziell nächste Superstar aus Brasilien. Da gibt es ja gefühlt alle 2 Jahre einen Superstar, ne? aber ich meine, einen 16- bis 18-Jährigen, der frisch aus Brasilien kommt, ne? Endrick hieß ja, den hat sich ja Real geschnappt, auch da im Zweikampf gegen Barca damals. Ja. Der ist ja, glaube ich, immer noch erst 16, wenn ich mich nicht täusche. Da hieß es ja, der wird die allergrößte Nummer und dann hat Real, keine Ahnung, wie viel Millionen für den gezahlt, auch irgendwie 40 bis 60 oder so. Jo. Und plötzlich kam jetzt Vitor Roque auf den Bildschirm. Mit 18 zerschießt er da die brasilianische Serie A und dann hat sich Barca jetzt gesagt, boah, nochmal können wir nicht wieder verlieren gegen Real, denn das haben sie ja just jetzt auch im Sommer auch wieder getan, ne? Ada Güler. Genau. Und dann hat jetzt Barca gesagt, boah, den müssen wir uns jetzt schnappen und der wird frühestens im Winter, spätestens nächsten Sommer dann kommen als neuer, als neues Sturmjuwel. Also auch ein ganz, ganz spannender Mann, aber ja, Barca mal Transfer für die Zukunft finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Zuletzt hat ja Real die letzten Jahre das immer getan, schon bei Vinicius, schon bei Rodrigo, ne? Viel gezahlt für Spieler, die aber erst sich entwickeln werden in 2, 3, 4 Jahren. Also in die Zukunft investiert. Auch bei Valverde war es ja ähnlich und jetzt hat es Barca mal wieder gemacht. Teuer, aber ich glaube, durchaus ein sehr, sehr interessanter, guter Transfer.
Ja, da sprichst du schon was an, wo ich jetzt die Frage vom Omerovic reinwerfen würde, denn da sind wir jetzt beim Thema Umbruch, Talente integrieren und aufbauen und ist jetzt ein längerer Text, den oder Frage, die Omerovic uns geschrieben hat. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das mir schon länger im Kopf ist. Es ist und es würde mich interessieren, wie ihr das so seht und was eure Meinung ist. Nämlich ist es so, dass Real Madrid sich eigentlich schon seit dem Abgang von CR7 in einem Umbruch befindet und seitdem auch viele Stars wie Ramos, Marcelo, Bale, Varane, Isco, Casemiro und frisch eben auch Benzema den Verein verlassen haben. Nichtsdestotrotz sieht man keine finanziellen Probleme, aber auch der Erfolg über die Jahre kam auch nicht zu kurz. Nebenbei wird noch das ganze Stadion renoviert und es wird erfolgreich und klug eingekauft. Also, warum haben dann andere Vereine, die sich in so einem Umbruch befinden oder befindet haben, starke Probleme, sich wieder hochzuarbeiten? Liegt das an der starken Führung von Perez und der Loyalität und Liebe der Spieler zum Verein oder spielen da andere Faktoren eine Rolle? Meine Meinung, ist, dass wir das Ganze Perez und den Oldies wie Marcelo Kroos, Modric, Nacho, Benzema verdanken können, die sich vielleicht das Leben einfacher hätten machen können mit früheren Abgängen. Da stimme ich erstmal, kann ich erstmal nichts dagegen sagen. Das stimmt schon, dass bei Real Madrid eine große Loyalität herrscht, auch weil Real Madrid auch sehr hohe Gehälter zahlt, also um da auch einfach mit der Premier League mitzuhalten. Das hat auch irgendwann Perez mal gesagt, von wegen, jo, jetzt müssen wir auch einfach mal irgendwie unsere Gelder verdoppeln, damit nicht einfach mal so City einen Kroos abwerben kann oder was auch immer. Aber es ist schon, hat schon sehr viele Dinge, also dass da auch einfach, du hast einfach einen Verein, wo du mit dem ganzen Erfolg jeden Tag konfrontiert wirst, mit diesem Druck, mit dieser Verantwortung, die du trägst, dass du auch schon da irgendwie mit wächst, dass du dann auch verinnerlichst, dass du hier für was Größeres kämpfst ein bisschen. Jetzt kommt Pathos dazu, jetzt kommt diese Fußballromantik dazu, dass dieses fürs Wappen kämpfen. Aber das ist halt bei Real Madrid nicht nur so eine Phrase, wie es vielleicht bei anderen Clubs ist, wo du doch mehr die Legionäre hast, dass du eben bei Real Madrid doch mehr kluge Spieler auch kaufst, wie ein Toni Kroos, für den Fußball doch mehr Arbeit ist, und Luka Modric, der einfach ein Training auch nicht verlieren kann, der einfach es hasst zu verlieren und nicht nur irgendwie Playstation und so weiter im Kopf haben. Also jeder Spieler soll auch mal zocken, soll auch mal feiern gehen, aber irgendwie bei Real Madrid hast du doch mehr die Typen, die sehr viel für ihren Erfolg tun, auch abseits des Platzes und Ernährung hier. Und ja, da war jetzt auch ein Eden Hazard natürlich das absolute Gegenbeispiel. Also da wird schon sowohl klug eingekauft und die letzten Jahre, immer wenn ein Großer gegangen ist, ob das auch Ramos und Varane im gleichen Sommer waren, auf einmal Militao war eh schon da und integriert, hat gleich funktioniert. Alaba kam, du hast einen erfahrenen Spieler sofort geholt, das hat funktioniert. Letztes Jahr auf einmal geht Casemiro, gut, dass Tchouaméni dann schon da war, auch wenn der jetzt nur eine okay Saison hatte. Also das ist schon irgendwie immer so, und eben speziell auch bei Real Madrid, du bist so ein großer Verein, hast so einen großen Druck, aber trotzdem schaffen die es, diese jungen Spieler zu akklimatisieren, auch Zeit und Geduld geben, auch Fehler machen lassen. Vinicius hat so viel verballert, auch Rodrigo war nicht gleich auf Galactico-Kurs, genauso auch was weiß ich, Valverde. René ist da eher aktuell so ein Negativbeispiel, wo es eben noch nicht so klappt, aber wenn du von vier jungen Südamerikanern, wenn drei davon funktionieren, ja mega geil, dann ist das eine sehr gute Quote, und deswegen hat auch da Real mittlerweile gelernt, junge Spieler geduldig aufzubauen, auch so ein Umfeld zu schaffen, dass du da gar nicht groß in die Disco geleitet wirst, um dann mal irgendwie, dass dann ein Skandal passiert, sondern dass sie so abgeschottet, abgeschirmt werden, um in Ruhe zu arbeiten, an ihrem Körper, an ihrem Familienleben, was auch immer, dass sie da einfach sich nur auf Fußball konzentrieren können und ihnen sonst alles abgenommen wird. Also da hat Real Madrid einfach sehr viel, ein sehr großes Wohlfühlklima gemacht, mit auch sehr viel Freiheiten geben, aber auch nicht zu viel Freiheiten, weil es gibt Vereine wie PSG, die einfach dann zu viele Freiheiten geben, wo dann manche doch mal das Training ausfallen lassen oder irgendwie Kumpels mitbringen oder was auch immer, sich streiten, wer den Freistoß ausführt. Da hat einfach Real die Balance gefunden zwischen Superstars sein lassen, aber trotzdem auch Disziplin, Arbeit, schwitzen lassen. Aktuell, Bellingham hat gerade erst gesagt, von wegen Pintus, der Athletiktrainer, liebt es, uns zu töten. Also das ist schon ein guter Mischmasch aus allen, um da jetzt den Bogen nochmal zu Alex zu spannen. Ich bin sehr gespannt, ob Barca das auch hinbekommt, eben diese Geduld an den Tag zu legen mit dann irgendwie Vitor Roque, weil andere Brasilianer hat das ja auch nicht immer geklappt, oder sonstige Talente, ob das mal ein Trincao war oder was weiß ich hier, Alex Gomez und so weiter. Jeder Spieler ist was anderes. Ich hätte auch gern weiter einen Ødegaard bei Real gehabt oder einen Takefusa Kubo. Das hängt auch immer mit den Spielern selbst zusammen. Aber bei Barca ist das jetzt schon eine Herausforderung, so einen Spieler mal so lange zu integrieren und nicht nach ein, zwei Jahren dann schon wieder abzugeben.
Ja gut, im Fall von Vitor Roque ist es sehr spannend, dass er nur zu Barca wollte, ne? Der hatte ja angeblich laut seinem Berater André Curie, der auch früher Barca-Scout war, hochdotiertere Angebote unter anderem aus England vorliegen, aber wie das halt bei Brasilianern so ist, die sind in der Regel Fan entweder von Real Madrid oder vom FC Barcelona. Viele Südamerikaner, ne, dominieren einfach diese beiden Vereine, und dann wollen sie nach Spanien zu einem von den beiden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass er gesagt hat, nee, ich will nur zu Barca, zu keinem anderen Verein. Also da herrscht ja schon früh eine sehr, sehr große Identifikation scheinbar und ein sehr, sehr großer Wille, sich eben bei dem Verein durchzusetzen und nur zu dem Verein auch überhaupt hinzuwechseln. Das ist ja schon mal ein sehr schönes Zeichen. Ne? Mhm. Klar hat man damals jetzt Neymar auch bekommen direkt aus Brasilien. Das war ja damals der Superstar, und der haute dann nach 3 Jahren ab für eben viel, viel mehr Moneten. Also man steckt nicht drin im Brasilianer und in der Zukunft und weiß nicht, wie es sich weiterentwickelt, aber ich finde die Zeichen am Anfang, die sind schon sehr, sehr interessant, dass er wirklich hoffentlich dann so bodenständig ist und sich dann durchsetzen wird und auch Barca natürlich Geduld mit ihm haben wird, denn klar, in Brasilien treffen schön und gut, aber das Niveau ist halt Ticken anders als in Europa und in La Liga, also da muss man abwarten, aber wie gesagt, teuer ist er auch, glaube ich, kostet bis zu 60 Millionen. Also 30 wurde berichtet, die reine Ablöse, 30 on top kommen noch an Boni dazu oder können dazu kommen.
Optional mehr 31 als fix 30, ne? Ist auch kurios.
Ja, aber es hängt auch, glaube ich, davon ab. Ja. Unter anderem ist eine Bonuszahlung, ist je nachdem, ob er Ballon d'Or, glaube ich, auf dem Treppchen landet oder ihn sogar gewinnt. Wenn er das natürlich macht, dann zahlst du das Geld sehr gerne, klar. Denn dann heißt es ja, dass er ein Monstererfolg war. Ne? Dass er, also von daher, die Boni sind ja eigentlich sowas Positives, das zahlst du ja dann hinten raus gerne. Und du weißt natürlich auch nicht, was so geflossen ist an Berater und an Agenten und an Steuern kommt, glaube ich, noch was drauf. In Brasilien musst du ja irgendwie Steuern zahlen, keine Ahnung, für bei Transfers. Also der kostet einiges, zwischen 60 und 70 höchstwahrscheinlich. Viel Geld für den sehr, sehr klammen Verein, aber was ich so von ihm sehe, man bekommt ja viel mit auf Twitter mittlerweile. Jedes, selbst Barca, glaube ich, tweetet mittlerweile seine Tore, ist ja völlig verrückt.
Auch schon.
Ja, ist das schon vielversprechend. Das ist ein sehr athletischer Stürmer. Mich erinnert das so ein bisschen, was ich, wie gesagt, nur an Highlights jetzt sehe bei seinen Toren. Diese Schnellkraft ist, finde ich, so eine Mischung aus, Achtung, junger Luis Suarez und junger Sergio Aguero. Weil er so schnellkräftig ist, so athletisch, in die Tiefe sprintet. Kräftig ist, recht klein gebaut, aber durchaus kompakt. Die Tiefenläufe, die bissigen, also durchaus sehr, sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Ich bin gespannt, ob es dann in die Richtung auch gehen wird. Aber ja, ich habe so ein Gefühl, dass das durchaus klappen kann.
Okay. Ja, wer sich jetzt fragt bei Real, wie war das mit dem? Endrick kommt erst im Sommer 24, wenn er 18 Jahre alt ist. Das wird eben im Juli 2024 der Fall sein. Aber der muss natürlich auch erstmal noch ein paar mehr Tore machen in Brasilien. Und auch da eben das Thema, der darf und muss auch noch Fehler machen. Und das wird er auch weiterhin machen. Letztens Elfmeter, glaube ich, verschossen, bla, was auch immer. Also da mal sehen. Wir sind bei Real Madrid. Gleich kommen wir dann eben zu dem anderen Spieler, den Real Madrid jetzt Barca abgenommen hat bei Real Madrid. Was kann ich da schnell sagen? Fünf Spieler sind gegangen mit Mariano Hazard, Benzema, Asensio und zuletzt auch Vallejo, der verliehen nach Granada, wo er schon mal gespielt hat. Fünf sind gekommen. Bellingham, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Güler und Mist, wen habe ich jetzt noch vergessen? Da war da noch einer. Ah, ihr wisst schon, wen ich meine, glaube ich, oder waren es doch nur vier? Im Kader sind theoretisch noch zwei Plätze jetzt frei. Ihr wisst, in der Liga dürfen die Nummern 1 bis 25 vergeben werden. Die 9 und die 25 sind noch frei. Kommt noch eine 9? Ich glaube nicht. Zumindest kein klarer Mittelstürmer, auch weil jetzt ja Kane mehr oder weniger weg ist oder was auch immer da mit den Bayern geht. Und einfach Real Madrid sich doch jetzt denkt, ja, im 4-3-3 versuchen wir es mit Rossellou. Und wenn wir doch 4-2-3-1 oder Diamond-Formation, was auch immer, dann geht auch ein Rodrigo vorne. Das glaube ich geht schon. Für mich ist die dringendere Baustelle trotzdem noch eher Rechtsverteidigung als Mittelsturm. Aber ich hätte beides gerne trotzdem noch mal einen Rechtsverteidiger. Wenn Rodrigo Sola noch geht oder der darf gerne auch gehen und dann trotzdem noch ein Neuner. Aber ich bin da weiter sehr skeptisch, dass da noch was passieren wird. Aber ist natürlich nichts ausgeschlossen, auch bei der Schildkröte. Wo wir gleich hinzukommen. Erstmal kommen wir noch zu dem Spieler, den jetzt Real noch Barca weggeschnappt hat. Und das ist Arda Güler. Da hat uns auch Hassan gefragt, so unsere Meinung zu dem. Ich habe da schon gesagt, von wegen, ich habe, glaube ich, noch nie so wenig gewusst über den Real Madrid-Neuzugang. Normal hast du doch, dass du, wenn du merkst, da kommt ein Neuzugang, dass sich das tagelang anbahnt, dass du da merkst, von wegen, da wird was kommen. Aber irgendwie war das jetzt bei Arda Güler, ging das so schnell, als das Gerücht aufgetaucht ist und dann plötzlich schon die Transfervollzugsmeldung und dann war er schon da und dann sieht man so ein paar erste Highlights-Videos und denkt sich, ah, oh, nett, kann was werden, er muss natürlich noch viel lernen und viel, auch da wieder das Thema Fehler machen, Arda Güler, aber das, was ich jetzt so aus dem Training gesehen habe, da ist ja wirklich jede Szene irgendwie ein richtiges Highlight von ihm, dass er wirklich in der 3 Minuten Videozusammenfassung aus dem Training irgendwie seine 6-7 Torbeteiligung hatten, da und sind 4 bis 5 richtig Zucker. Also das macht Hoffnung bei Arda Güler, dass das da ziemlich gut läuft. Man muss natürlich trotzdem noch abwarten. Er wirkt ja wie ein sehr ruhiger, bodenständiger, introvertierter Typ, was mir schon mal ein bisschen mehr Hoffnung macht, dass er jetzt nicht gleich abhebt wie vielleicht ein Luka Jovic oder wie andere, die sich denken, jetzt sind sie bei Real Madrid, jetzt haben sie es geschafft, sondern dass ein Arda Güler der eine ist, der dann doch auch erstmal noch viel arbeitet und dann irgendwie auf seine Chance lauert und Geduld hat, aber muss sich wirklich zeigen. Ich glaube schon, dass er gut erzogen ist und da jetzt nicht gleich dem Erfolg und Geld verfällt in Madrid, aber wer weiß. Ich glaube, Alex, bist du jetzt noch traurig, dass Arda Güler nicht zu euch ist oder sagst du, passt schon?
Nee, bin ich durchaus traurig, was ich so, also ich verfolge ja die türkische Liga nicht, aber was man auch da wieder an Highlights so gesehen hat, boah, das war schon vielversprechend. Das war schon, klar, ist immer schwierig von ein paar Highlights, von ein paar Mini-Ausschnitten, wo er da mal einen Übersteiger macht und da eine schöne Finte und da bei der Türkei, glaube ich, den Ball in den Winkel schießt. Klar, das kannst du auch von jedem Zweitligaspieler so zusammenstellen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr vielversprechend, was ich da so gesehen habe. Auch bei euch im Training bei Real hat er ja, glaube ich, was wäre es, Valverde getunnelt oder wen er da düpiert hat oder was, Modric, weiß ich gar nicht mehr wen.
Feine Aktionen von dem.
Richtig ja. Geile Aktionen und da, boah, also was ich da so mitbekomme, puh, das lässt mich schon ein bisschen ja, neidisch sein, dass Real den bekommen hat. Auch wenn er da wieder, auch, ne, Thema Ablöse oder Thema Gesamtpaket an Transfererlösen, auch das war wieder richtig groß, auch da habe ich gelesen, mit allem drum und dran, also die Ablöse an, ich glaube an Fenerbahce war was, 20 Millionen wollte auch nochmal der Vater, der Berater ist und dann irgendwie Steuer noch hinten drauf und noch irgendwas, also auch der kann an die 60 Millionen kosten oder hat an die 60 Millionen gekostet. Also ist auch sehr, sehr teuer für, ne, nur in Anführungszeichen ein Talent aus der Türkei. Aber was man da so sieht, boah, das kann schon wirklich ein Top-Spieler werden, ne? Wobei nochmal, Talent aus der Türkei ist auch immer gefährlich. Ich glaube, Barca hat da Emre Demir geholt von einem Jahr oder so. Das war auch irgendwie, boah, der nächste Star aus der Türkei. Der hat 5 Millionen gekostet und haben sie jetzt direkt wieder zurückgeschoben, weil er nicht mal bei Barca B funktioniert hat. Also allein da 5 Millionen ist jetzt nicht schlimm, aber in den Sand gesetzt. Und dann 60 für einen anderen türkischen Jugendstar ausgeben, ist dann schon mehr Risiko natürlich. Aber ich glaube, es lohnt sich eher. Also was ich so bisher von ihm gesehen habe, ja, tut wahrscheinlich ein bisschen weh.
Was weiß ich, ein Emre Mor hatte auch geile Szenen, auch bei Dortmund, aber hatte dann vielleicht das falsche Mindset, dass er dann eben eher dem Erfolg, dem Geld verfallen ist, was auch immer. Ich glaube, ich traue einem Güler zu, dass er da ruhig und auf dem Boden und irgendwie, vielleicht wohnt er weiter bei seinen Eltern, nur halt jetzt in Madrid, was auch immer. Ich traue ihm zu, dass er einen richtigen Weg gehen wird, dass er, ob er dann auch das Glück hat und dann seine Chancen bekommt, weil jemand anders vielleicht verletzt ist oder weil was auch immer. Das wird sich zeigen lassen, aber Veranlagung, sehr nett. Und dann hat Hassan auch noch mal gefragt geschrieben, und natürlich muss man auch über die Schildkröte reden. Denkt ihr, dieses Jahr ist es endlich soweit oder doch erst nächstes Jahr? Irgendwann muss er ja mal für Real Madrid spielen. Ja, irgendwann ja, aber ich bleibe da eben weiter skeptisch, dass es dieses Jahr schon ist, weil irgendwie ich glaube trotzdem, dass er schon eher noch diese Saison bei PSG spielen will. Natürlich macht jetzt PSG Druck und arrogant und irgendwie auf dem Foto mit Al-Khelaifi ist er ganz weit weg von Mbappé. Also da treffen auch riesige Egos aufeinander und Dickköpfe. Aber ich sehe noch nicht, dass PSG ihn wirklich verkauft bekommt, schon gar nicht an Real Madrid, sondern dass sich Real Madrid eben sagt, ja, es wird eine Übergangssaison, die letzte mit Ancelotti, hier müssen wir nicht das Triple anpeilen. Dann lieber, bevor wir 150 Millionen an PSG zahlen wir lieber 100 Millionen Handgeld an Mbappé nächstes Jahr. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Aber hey, jetzt wirst du wieder sagen, der kommt dieses Jahr. Oder was sagst du?
Nee, ich habe doch vor 2 Folgen oder 2 Wochen oder wann gesagt, er wird, glaube ich, auf jeden Fall zu Real Madrid wechseln. Spätestens nächsten Sommer, wenn er ablösefrei ist. Und das ist auch meine Prognose. Ich glaube, dass es diesmal passieren wird, dass er eben ablösefrei zu Real wechselt, nachdem er letztes Jahr ja sein Wort gebrochen hat und sich umentschieden hat, oder nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, beim letzten Mal, so, ne, sprach auch alles dafür und alle Zeichen waren auf, er kommt, und dann hat er sich umentschieden. Ich glaube, dieses Mal wird er sich nicht nochmal umentscheiden, sondern hat sich jetzt wahrscheinlich vielleicht jetzt sogar schon entschieden, dass er sagt, 2024, wenn mein Vertrag ausläuft, diesmal will ich wirklich zu Real Madrid. Und ich glaube, Stand jetzt ist das meine Prognose, dass das passieren wird. Ich glaube auch, Real Madrid wird die Kohle diesen Sommer, denke ich, nicht haben, ihn da irgendwie loszueisen, weil sie ja schon für Bellingham 105 bis 140 mit Boni, was auch immer, ne, oder bis 130 zahlen. Also sie ja schon eine Monster-Investition getätigt haben. Und bei Mbappé, selbst wenn du 150 an PSG zahlen solltest, was ja schon gering angesetzt ist, weil die brauchen kein Geld, denen ist Geld wurscht, die wollen wahrscheinlich 200. Ja. Damit endet es ja nicht. Du musst ja trotzdem sein horrendes Gehalt on top rechnen und hier, ne?
Handgeld
eben die den Geldkoffer rüberschicken an Familie Mbappé und an ihn selber. Also da nochmal on top nochmal, keine Ahnung wie viele Abermillionen zahlen. Und ich glaube, diesen Sommer wird der Geldbeutel von Herrn Perez nicht mehr ganz so gut gefüllt sein. Eher ist er nächsten Sommer gut gefüllt. Deswegen ist meine Prognose, er landet bei Real, aber im Sommer 24.
So. Ja. Da nur kurzer finanzieller Ausflug. Real Madrid hatte jetzt schon am 17. Juli seinen Finanzbericht veröffentlicht und der war ziemlich spektakulär. Also mit Rekordumsatz 843 Millionen Euro war zu verzeichnen. Davon ist Gewinn rund 12 Millionen Euro. Das klingt jetzt nicht viel, aber du hast einfach weiter grüne Zahlen geschrieben. Wir haben weiter keine Nettoschulden, riesigen Kassenbestand. Könnt ihr euch alles durchlesen auf Real Total. Da wäre durchaus noch finanziell einiges an Raum. Speziell, weil jetzt kleiner buchhalterischer Trick, Bellingham wurde noch für letzte Saison oder das letzte Geschäftsjahr quasi eingetragen. Ja, Ablösesummen sind nicht auf einmal, werden die eingetragen. Das ist ja eh immer so gestaffelt auf, was weiß ich, die Vertragslänge. Aber so gesehen gehört Bellingham eher noch eingetragen in der Saison 22/23, auch wenn er natürlich jetzt erst 23/24 spielen wird, aber so von der Buchhaltung, vom Finanziellen her wäre theoretisch da noch Spielraum von Perez für Mbappé, aber auch ich glaube da weiter, wenn dann eher erst nächstes Jahr. Aber auch da, nichts ist unmöglich, schauen wir mal. Und da passend hat da auch nochmal Lukas eine Frage gestellt, oder kommt eh noch mehr von Lukas. Er fragt grundsätzlich, seid ihr eher für den frühen Transfer oder besser den Deal am Deadline-Day fertig machen für die Spannung? Was ist euch aus Sicht des Fans und auch aus Sicht des Redakteurs lieber? Also für mich als Fan sage ich mal schnell ganz klar früh, je früher, desto besser, weil dann kann man sich als Spieler, als Fan schon mal drauf vorbereiten. Auch der Spieler kriegt eben diese Akklimatisierung, kriegt die komplette Saisonvorbereitung, kommt nicht irgendwie nach dem zweiten Spieltag erst zu seiner neuen Mannschaft. Auch wenn natürlich, ich meine, Deadline Days können episch sein und wenn ich an den Sommer 2013 zurückblicke, als Bale kam und dann endlich gekommen ist, das war ein heftiger Transfersommer, wo man wirklich jeden Tag stundenlang F5 gedrückt hat und bis dann irgendwann passiert ist. Und dann kam, glaube ich, von FIFA oder EA Sports damals so ein Videoteaser, wo es dann verkündet wurde, wo dann plötzlich Bale aufgetaucht ist. Also das war mega geil. Aber aus Fansicht und für meinen Herzschlag ist es besser. Je früher, desto besser. Und da gab es eben die letzten Jahre, ob das Alaba, Rüdiger oder jetzt auch Joselu und Co. waren, den habe ich eben vergessen. Je früher, desto besser, auch aus Spielersicht, glaube ich.
Ja, natürlich, ist ja logisch, je früher, desto besser. Ne? Ein Verein muss ja frühzeitig planen, muss einen Spieler integrieren können. Dazu zählt natürlich die Sommervorbereitung. Als Trainer willst du natürlich deinen Spieler direkt von Anfang an dabei haben, damit er sich an alles anpasst und sich akklimatisiert in der Mannschaft und die Ideen des Trainers möglichst implementiert. Also natürlich ist der frühe Transfer der beste Transfer und der späte Transfer, der Deadline-Transfer, ist ja nichts anderes als Verzweiflung. Ne? So, da willst du irgendwie noch irgendeinen bekommen oder eben einen verkaufen. Also Deadline-Deals sind ja immer Verzweiflungsdeals und je später dazu kommt, umso schlechter natürlich für den Spieler, für den Trainer und für die Mannschaft, weil die Akklimatisierung einfach dauert. Natürlich ist ein Deadline-Day an sich für jeden Fan hoch unterhaltsam, ist ja klar, man hockt vom Fernseher, man hat Twitter an, man aktualisiert ständig und man sieht, oh, der Verein kauft den und der Verein holt den noch und natürlich generiert das Spannung und Thrill und Unterhaltung und oh, kommt jetzt Griezmann noch oder, also aus Atletico-Sicht zum Beispiel, ne, kommt der noch oder kann in Basel noch loswerden oder nicht, das war ja der Deadline-Day-Transfer, der, glaube ich, Mitternacht oder so erst passiert ist, zurück zu Atleti. Also das ist natürlich hoch unterhaltsam und bei Griezmann, klar, hast du auch nicht diese Akklimatisierungsgeschichte, aber es ist nicht klug, so spät erst Transfers zu tätigen, sondern je früher, desto besser, aus jeglicher Hinsicht natürlich, klar.
Ja, wobei aus jetzt Redakteur beziehungsweise eher Seitenbetreiber Real Total sich oder auch Barca Welt, so ein Deadline Day ist schon auch manchmal wie Weihnachten, was da die Seite glüht und du musst nur einen Transferticker machen und den aktualisieren die Leute 100 Mal. Das ist schon auch manchmal nett, aber ihr wisst es, negatives Klick leider immer besser. Ob wenn jetzt Real 0-2 verliert, hat der Spielbericht viel mehr Klicks als so ein normaler 2-0-Sieger, aber es gilt auch für Verletzungen. Da ist halt irgendwie diese Sensationsgeilheit dann eben bei den Fans, merkt man schon auch wenn wir immer bemüht sind, auch normale Geschichten, dass die auch mal länger auf der Seite sind. Aber gut, Deadline Day ist halt irgendwie, ja,
wie war das? Und ist halt auch mehr Stress, ne, logischerweise. Ach, weil am Deadline Day ja so viel passiert, dass du auch viel mehr Stress hast. Also aus Redakteurssicht ist es natürlich für die Webseiten besser, für die Klicks, aber aus Arbeit.
Als Redakteur hat man auch gerne was zum Vorbereiten und dann weiß man, morgen wird der Transfer offiziell, ich bereite alles vor, mache die Grafik. Ja, so ist es mir auch lieber eigentlich. Ja, und dann hatte Lukas noch eine Frage. Jetzt gehen wir in eine Liga, wo ich glaube, die hat jetzt nach La Liga die sechstmeisten Ausgaben. Jetzt könnt ihr euch schon denken, wo wir jetzt langsam sind. Wir sind in der Saudi-Liga, da fragt er uns zu unserer Einschätzung und speziell dem Ronaldo-Kommentar. Was war da jetzt? Cristiano Ronaldo hat ein Interview gegeben, in dem er sich ein bisschen gelästert hat über den europäischen Fußball. Ich lese nur mal ein paar Aussagen vor. Cristiano hat gesagt, der europäische Fußball hat viel an Qualität verloren. Die einzige immer noch gut funktionierende Liga ist die Premier League. Sie ist allen anderen Ligen weit voraus. Ja, kann man jetzt erstmal nicht so was dagegen sagen, nicht so mega falsch. Cristiano sagt weiter, in einem Jahr wird die saudische Liga die türkische und die niederländische Liga überholen. Naja, das lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, was da an Spielern und auch Vereinen und Strukturen und Nachwuchs entstanden ist, die letzten 50 oder 100 Jahre, das zu überholen, ist schon mal schwierig. Aber je nachdem, was da Cristiano meint mit Einschaltquoten, glaube ich, wird das auch nicht so einfach, weil wer guckt denn wirklich saudische Liga? Also auch, lass jetzt nochmal Morata, Saul, wen auch immer dahin gehen, das schaltet doch trotzdem. Wie viele schalten das ein? Also man sieht natürlich mal Kids mit irgendwie einem Al-Nassr-Trikot rumlaufen, okay, aber die gucken auch nicht Saudi-League, oder?
Also ich glaube, er spricht da als Botschafter Saudi-Arabiens, ne?
Ja,
als der ja auch irgendwo eingekauft wurde. Ja. Von daher braucht man das, glaube ich, nicht so für bare Münze nehmen oder überhaupt groß kommentieren. Ja, lass ihn doch einfach reden, lass ihn seine Abermillionen kassieren. Er hat sich dafür entschieden, da seine Karriere ausklingen zu lassen. Für sehr, sehr viel Geld. Und das Sportliche ist einfach komplett irrelevant. Und natürlich investiert die Saudi League jetzt enorm in einige Spieler, was auch sehr unschön ist, um ehrlich zu sein, ne? Dass da für irgendwelche Spieler absolute Fantasiesummen gezahlt wird. Also, will da gar nicht drauf eingehen, ne? Wie viel Geld, dass das Fantastilliarden sind, wo du denkst, das ist jenseits von jeder Vorstellungskraft und das ist ein einziger Spieler, der da plötzlich seine 80 Millionen im Jahr kassiert und dann ja schön flankiert von 10 Saudi-Spielern ist dann ein Brasilianer im Mittelfeld oder ein Kanté, der da auf und runter wetzt. Ja, wie viel besser wird dann die Liga durch den einen Spieler, der aber so viel kassiert wie 17 La Liga-Vereine nicht an Budget haben, ne? So, also es hat Geschmäckle, es ist nicht schön, die Entwicklung, aber lass doch Cristiano erzählen, was er will. Also.
Ja, bedenklich ist halt auch immer, dass die Vereine das Geld ja nicht selbst erwirtschaften durch cleveres Marketing oder Ticketverkauf, sondern dass sie einfach das Geld geschenkt bekommen vom Staat, dass das alles Sportswashing ist, dass einfach der Staat da Geld erfindet und dann wird ein Sponsor neu erfunden für den Ärmel und dann steht da irgendwie Saudi Airline, was auch immer und dann kriegt halt so ein Verein nochmal 100 Millionen, was auch immer. Also das ist alles sehr problematisch und Cristiano, wir haben jetzt Vergleiche versucht anzustellen mit Niederlande, mit türkischer Liga, das wird die Liga nicht so schnell einholen. Aber Cristiano hat ja auch noch gemeint, kleine Spitze gegen Messi. Ein Zitat ist da, die saudische Liga ist besser als die MLS. Auch das wage ich mal anzuzweifeln, denn in der MLS hast du ja auch noch ein deutlich höheres sportliches Niveau durch etliche Nationalspieler auch vom amerikanischen Kontinent und so weiter. Also dort gehen ja nicht nur europäische Allstars hin, dort sind ja auch schon irgendwie, was weiß ich, Mexikaner und also jede Menge Spieler mit Talent und Qualität. Also das da die Saudi-Liga auf ein Niveau zu stellen, sei auch mal dahin zu stellen. Cristiano hat es versucht, netter Versuch und dann trotzdem, was war das jetzt, glaube ich, am Montag auch irgendwie Testspiel gegen Celta Vigo. 0-5 verloren. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Wir reden hier viel zu viel über die Saudi-Liga, ja. Nils. Ganz ehrlich, komm zurück zu Spanien, bitte. Das
ja, es möchte ist auch
dieser Liga, dieses. Ja, aber ich will dieser Saudi-Liga gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil genau das wollen sie ja, ne? Und das ist ja das Falsche.
Hast du recht. Also Lukas, böse Frage. Jetzt haben wir immerhin noch ein Thema, was nicht unbedingt primär noch La Liga ist, sondern es ist ein spanischer Fußballer, der jetzt seit, 9 Monate jetzt schon ohne Vertrag ist und dann gab es da schon in der Hinrunde einen komischen Abgang, kurzfristigen Abgang. Im Winter sollte es einen Wechsel geben, der ist auch sehr spontan dann geplatzt, eben auch irgendwie nach Medizincheck und allem. Ja, jetzt sind wir bei Isco. Der hat jetzt auch der Marke ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo er einerseits über die Sevilla, das Sevilla-Ende offen geredet hat und dann auch über das, was bei Union Berlin passiert ist. Und wir fangen erstmal an mit dem Sevilla-Teil, weil da hat Isco kein gutes Haar an Monchi gelassen, wobei der hat eh keine Haare mehr und ist ja jetzt eh auch gewechselt. Also Isco hat ich lese nochmal vor, wir haben es natürlich auf Real Total. Monchi rief mich und meinen Anwalt jeden Tag an und drängte uns dazu, die Kündigung zu unterschreiben. Dann ging ich erneut zu ihm und sagte, du bist nicht ehrlich zu mir. Ich will bleiben und du gehst raus und sagst, ich wolle gehen. Und dann gab es einen kleinen Konflikt. Es ist hart, was ich jetzt sagen werde. Ich sagte ihm, dass er der größte Lügner ist, dem ich in der Welt des Fußballs begegnet bin. Und er griff mich an. Er kam auf mich zu, packte mich am Hals. Wir rissen uns voneinander los und mussten getrennt werden. Das ist erstmal wieder beim alten Thema. Gewalt ist keine Lösung. Super unschöne Szenen zwischen Profis. Also wir reden ja nicht über einen jungen Hitzkopf und einen jungen Manager, die irgendwie noch nicht so viel, sondern das sind ja alles gestandene Profis, die da aneinander geraten. Das ist schon mal peinlich und traurig, sowas zu lesen. Isco ist bestimmt auch kein, oder wie sage ich, es ist, glaube ich, jetzt liegt nicht nur an den anderen, dass jetzt Isco seit 9 Monaten keinen neuen Verein gefunden hat und dass er eh auch die letzten Jahre, eigentlich seit 2018, speziell bei Real Madrid, da mehr und mehr aussortiert wurde. Also der hat schon auch hier und da seine Tücken und der Berater, wenn wir jetzt später bei Union Berlin sind, hat vielleicht auch hier und da ein paar Fehlerchen gemacht, aber wow, das ist ja ziemlich wild. Also wir hatten in der La Liga-Saison noch das Thema mit der Thomas Berater hat dem Rayo-Präsidenten die Nase gebrochen. Das hat da irgendwo in die Ecke hingepasst. Aber Monchi, Isco geraten aneinander, packen sich an den Hals. Was ist los mit euch?
Ja, vor allem packen sich an den Hals ist ja nicht ganz akkurat. Laut Isco hat ihn ja Monchi entweder am Hals oder am Genick gepackt. Ne? Also ja. Vielleicht auch wie so ein Karnickel, kann ja auch sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob er den Chokeslam da gemacht hat von vorne, wie im Wrestling, oder ihn von hinten wie ein Karnickel. Eins von beiden, ne? So klar ist es nicht, aber irgendwie so in die Richtung. Also gerade von Monchi, boah, würde man es ja so nicht erwarten. Ja. Der ist ja kein unbeschriebenes Blatt oder kein, wie du schon sagst, kein Rookie, kein... Ne? Ja. Also das ist eine absolute Profi-Ikone, Fachmann von Sevilla und hochdekorierter Manager, der jetzt bei Aston Villa natürlich die Fäden zieht. Mhm. Also schon ein harter Tobak. Ich habe das Interview auch in der Marca gelesen, im Original. Finde ich sehr, sehr spannend, welche Einblicke Isco da auch, also allein, dass er das publik macht, aber auch die anderen Einblicke, die er da gewährt, die mich schon durchaus glauben lassen, was er sagt. Also auch die Union-Geschichte, ne? Ihr habt es ja bei Real Total dann auch übersetzt, dass er gesagt hat, er ist nach Berlin geflogen und im Auto wurde er dann angerufen von Union-Seite und dann wurde ihm gesagt, das Gehalt wird jetzt doch gesenkt und in der Europa League konnte man dich doch nicht anmelden. Und dann gab es einen dritten Anruf, wo sie ihm auch nochmal gesagt haben, ja, in den nächsten Jahren wirst du auch nicht das verdienen können. Ja. Und da wurden scheinbar, Parameter, Gehaltsparameter oder Vertragsparameter geändert, während er schon im Auto saß und man hat sich ja geeinigt. Also kein schöner Stil, um nicht zu sagen unprofessionell von Union. Es ist natürlich schwer zu sagen, stimmt das, wie er es erzählt, oder lief es doch ein bisschen anders? Ist es eher nicht schwarz und weiß, sondern grau, dass auch der Berater damit geschummelt hat? Schwer zu sagen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, das, was er im Interview so preisgibt, dass er zum Beispiel sich selber psychologische Hilfe genommen hat nach der Union-Sache, dass er gesagt hat, dass es, nachdem der Deal zusammengebrochen ist, wollte er gar nicht sofort einen neuen Verein, sondern wollte erstmal eine Pause und hat sich in psychologische Hilfe begeben. Mhm. Also mit jemandem gesprochen, um da auch die Täler, die er so als Mensch durchschreiten musste, um das auch zu verarbeiten. Das sind so dermaßen ehrliche, offene Einblicke, was man ja so eigentlich gar nicht kennt im Fußball oder sehr selten nur erklärt bekommen. Ja. Ne? Dele Alli hat jetzt, war sehr ehrlich, Bojan Krkić hat auch mal gesagt, dass er auch mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat und jetzt eben Isco, der aber auch noch aktiv ist. Und wenn der das so zugibt, lässt mich das schon durchaus glauben, dass da jemand offen und ehrlich ist und nicht irgendeinen Quatsch erzählt, weil wenn du sowas von dir preisgibst und zugibst, dass du vielleicht Depressionen hattest oder dass du in die dass es in die Richtung ging, dass du eben psychologisch Unterstützung, Hilfe gebraucht hast, dann lässt mich das schon glauben, dass er da offen und ehrlich in seinem Interview war und nicht irgendeinen Quatsch erzählt und sich irgendwas ausdenkt oder übertreibt. Also von daher sehr, sehr bemerkenswertes Interview von vorne bis hinten von Isco, muss ich echt zugeben.
Ja, bemerkenswert. Und trotzdem muss ja die Isco-Perspektive nicht die komplett richtige sein. Er kriegt ja auch nur die Hälfte mit, was sein Berater ausmacht. Also ich glaube, da waren auch auf der Isco-Seite oder Beraterseite halt dann vielleicht nicht alles optimal. Da gibt es immer noch dieses Gerücht, dass der Berater brutto-netto verwechselt hat, wie auch immer das dann geht. Aber wenn er dann erzählt, im Auto kam 3 Anrufe und hat dann auch danach gesagt, von wegen innerhalb von 15 Minuten hat sich die Hälfte am Vertrag verändert. Was soll dann in dem ganzen Jahr passieren? Also sein Zitat ist dann auch, ich bin keine 18 Jahre alt, es ist auch nicht der erste Vertrag, den ich unterschreibe. Also hat sich da natürlich auch ein bisschen an seiner, nicht mit Respekt behandelt gefühlt, weil wäre ja trotzdem als Weltstar gekommen, als Isco. Hallo, der hat Champions League x-fach gewonnen, Nationalspieler, alles. Also das schon sehr dubios und natürlich auch dann traurig, was das mit einem passiert. Und dann auch schön, dass er dann so ehrlich ist, zu sich erstmal Therapie sucht, wie ausführlich die auch immer war, ist ja egal, dass jetzt auch so kundgibt. Aber wie gesagt, Isco hat es eben auch sehr schleifen lassen. Das war auch immer so meine Beobachtung, ob das jetzt seit 2017, seit 2018 war, dass er da eben nicht immer so im Gleichgewicht war, auch körperlich und sportlich nicht mehr der Alte gewesen und sich da eben sehr auf seinem Vertrag ausgeruht hat. was okay ist, dafür sind Verträge da, aber ja, da hat er dann eben hier und da ein paar Züge verpasst, um wirklich wieder in den Körper eines Profis zu kommen, was auch immer. Also Sevilla war jetzt wieder mega schlecht, aber auch weit weg von gut, und dass es dann Lopetegui weggegangen ist, war dann eben auch für ihn so das Todesurteil da. Was dann passiert ist mit Monchi, sehr traurig, mit Union Berlin sehr traurig, aber ja, wir sehen ja, es ist jetzt Mitte Juli, theoretisch hätte er ja trotzdem schon seit Anfang Juli, was auch immer, einen neuen Verein, um da Saisonvorbereitung alles mitzumachen. Aber ist ja noch nicht.
Klar, wenn es schief läuft bei mehreren Stationen, liegt selten nur an der einen Seite, nämlich dem einen Verein oder dem einen Sportdirektor, sondern natürlich hat ja der Spieler auch einiges damit zu tun, logisch. Aber ich fand das Interview trotzdem bemerkenswert, und gerade das mit dem, ne, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, das ist so offen und ehrlich, dass ich jetzt nicht so viele Zweifel habe an den anderen Aussagen und mir nur schwer vorstellen kann, dass er da irgendeinen Quatsch erfindet, sondern ich denke, aus seiner Sicht wird das schon so passiert sein, aber klar, dass gerade die Union-Sache, ne, da gehört das wahrscheinlich der Berater schon auch dazu, denn man weiß ja, in der Regel verhandelt ja nicht der Spieler die Parameter, sondern der Berater, und ja, da gehören mehrere dazu. Aber nichtsdestotrotz, mega bemerkenswertes Interview. Und ja, fand ich sehr, sehr lesenswert, und bringt mich nur dazu, tatsächlich auch dem Spieler zu hoffen, dass er alsbald einen Verein findet. Ne? Zeit ist ja natürlich noch, aber klar, der hält sich jetzt seit einem halben Jahr privat irgendwie fit oder was. Es wäre ihm sehr zu wünschen, er ist ja was, erst 31 oder so, glaube ich, ne? Also jetzt schon recht jung. Er hat schon noch einiges im Tank. Er hat ja auch selber gesagt, dass er, glaube ich, Angebote aus Fernost, aus Saudi-Arabien oder der Wüste oder sonst wo ausgeschlagen hat, weil er schon sagt, er möchte zu einer Mannschaft wechseln, die eine klare Spielphilosophie, Identität hat und wo er auch eine gute Rolle spielen kann. Also nicht irgendwie ein Bankdrücker ist, sondern optimalerweise eine wichtige Rolle in der Mannschaft hat und im Optimalfall sogar um Titel mitspielen kann. Also so Level Sevilla halt, ne, würde ich jetzt spontan sagen. Und da hoffe ich schon, dass er irgendwo einen Verein findet, ob es jetzt in Spanien ist oder vielleicht in Frankreich oder Italien. Aber es wäre ihm sehr zu wünschen, dass er das schafft.
Ja. Ja, abschließend da nur noch, ich bin sehr gespannt, was es da jetzt noch an Reaktionen gibt, was eben da Monchi oder auch Union Berlin da noch von sich geben, weil muss man natürlich dann auch immer noch die andere Seite beleuchten, aber da gab es jetzt eben noch nichts, deswegen war das erstmal nur die ISCO-Seite, und wir halten euch da am Laufenden, auch auf Social Media natürlich. Jetzt habe ich eigentlich nur noch so ein abschließendes Thema, damit wir auch mal ein bisschen Farbe mit reinbringen können noch in so eine nicht nur Real und Barca und ISCO-Folge, sondern jetzt noch ein bisschen die Farbe Gelb rein. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den FC Villarreal. Warum? Ich glaube, dort ist aktuell ein bisschen zu viel Ausverkauf und Leistungsträger werden zu Geld veräußert, und ich sehe noch nicht, dass das Geld dann, du kannst ja Spieler verkaufen, aber dann, ich sehe noch nicht, dass dann auch was Neues oder mit ähnlicher Qualität kommt, dass jetzt ein Pau Torres nicht ewig bei Villarreal spielen würde, ist schade, aber ja, Eigengewächs jetzt 33 Millionen zu Aston Villa ist jetzt nicht so verkehrt, hat dann eben Monchi direkt mitgenommen. Okay, Nicolas Jackson, auch der sensationelle Rückrunde gespielt, Villarreal war ja da ein Verein überhaupt, der ihm noch das Vertrauen gegeben hat, er hat ja auch irgendwie so leichte Probleme, Medizincheck, was auch immer. Also da wurde jetzt schon Geld eingenommen. Dass jetzt hier ein Santi Comesaña von Rayo gekommen ist, okay. Denis Suarez für mich eher mehr Name jetzt, der irgendwie für mehr Name ist, als irgendwie, dass da wirklich was dahinter steckt. Also und wer weiß, jetzt Chukwueze könnte auch noch gehen, und dann auf einmal wird irgendwie Villarreal doch immer älter. Und das, obwohl sie die letzten Jahre eigentlich so viel richtig gemacht haben. Natürlich, der Europa-League-Erfolg steht über allen. Aber du hattest hier dann Nachwuchs mit Pau Torres, auch ein Baena kommt aus dem Nachwuchs. Du hast deine Schnäppchen gemacht, mal ein Parejo von Valencia, der dort verschenkt wurde quasi. Morales aus Levante auch als Schnäppchen gekommen. Da wurden schon richtige Dinge gemacht, das Stadion umgebaut. Also du bist vorbereitet auf eine Saison mit noch mehr regelmäßig internationalem Fußball, aber jetzt irgendwie jetzt auch noch einen Chukwueze abgeben und dann Juma will bestimmt auch nicht mehr bleiben. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Pau Torres müssen sie erstmal auffangen. Das war ja schon das Aushängeschild, der ist ja aus Villarreal, aus der kleinen Stadt sogar, ne? Kommt aus der Jugend, hat eine totale Verbundenheit, hat auch, glaube ich, mal gesagt, dass er sich gar nicht vorstellen kann, woanders hinzuwechseln oder kein Interesse daran hat, weil das sein Verein ist. Ich glaube, das war vor einem Jahr, zack, ist er jetzt bei Aston Villa, ne? So schnell kann es dann auch gehen, wenn sich dann wahrscheinlich das Salär plötzlich verdreifacht, vervierfacht und da in Birmingham bei Aston Villa dann eine spanische Enklave oder Exklave? Eins von beiden sich gebildet hat, mit Monchi und mit Emery, seinem Ex-Coach. Ja, aber natürlich ein Einschnitt für Villarreal, bin gespannt. Ich glaube, erstmal fangen sie es nur mit Cuenca auf, ne? Dem Ex-Barca-B-Spieler, der sich da jetzt herangerobbt hat an die Startelf und da wohl offenbar die Rolle übernehmen wird. Aber ja, es ist schon ein Einschnitt, ne? Das ist. Bin gespannt, was sich da noch tut. Ich meine, Raúl Albiol ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist da schon 36, 37, keine Ahnung. Gehört auch schon zum alten Eisen, also da darf durchaus noch was getan werden bei Villarreal.
Ja. Wie gesagt, jetzt mehr und mehr gehört Villarreal zu den ältesten, durchschnittlich ältesten Mannschaften der Liga jetzt irgendwie. Und der Trainer ist jetzt auch nicht unbedingt, steht auch nicht für junges Blut, moderne Trainingsmethoden. Also Quique Setién versprüht da jetzt auch nicht irgendwie, er baut da was komplett Neues auf. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass Villarreal da eher auf dem absteigenden Ast ist. Aber wer weiß, kann ja noch alles passieren. Wir haben ja noch einen langen Sommer vor uns, ist noch ein bisschen das Transferfenster offen. Kann auch viel passieren. Jetzt hat man auch Morata gar nicht wirklich angesprochen, aber gut, wie gesagt, der könnte nach Italien gehen zu einem, sondern anderen Lieblingsclubs, was auch immer. Haben wir noch was zum, ich habe nochmal das Thema, bevor wir gleich zum Ende kommen, das Thema Tippspiel, bevor hier Saison 23/24 am 11. August beginnt, wer da bei unserem Tippspiel mitmacht, jetzt haben wir schon ein paar Neuanmeldungen unter Patreons wie Klaus und Omerovic und so weiter bekommen, die dürfen da gerne mitmachen, aber auch eine Info an die bisherigen, denn wir werden da auch demnächst ein bisschen ausmisten, sprich, was ja völlig normal ist, wer da vielleicht jetzt kein Patreon mehr ist, die werden wir dann eher mal demnächst rauswerfen, weil das ist natürlich ein Tippspiel für unsere Supporter, die bei Patreon sich angemeldet haben, also könnte sein, dass da und da ein paar vielleicht Kaderleichen mit drin sind. Wenn ihr dazu gehört, dann macht euch am besten noch einen Screenshot oder wie auch immer, falls ihr da besonders stolz seid auf euer Resultat. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr dann vielleicht irgendwann rausgeworfen seid. Oder ihr verlängert einfach euer Patreon-Abo, falls noch nicht geschehen. Nur da, ich glaube, zum 1.8. wollen wir das so machen, damit die Leute Bescheid wissen, dass da bald wir ein bisschen mal die Liste durchgehen, wer überhaupt noch da von Patreon ist.
Genau.
Aber eben auch der Aufruf.
Lass mich kurz dazwischen grätschen. Manchmal ist es ja so, dass irgendwie diese Kreditkartenzahlung, die ja hinterlegt ist bei Patreon, dass die nicht funktioniert und wir kriegen das nicht mit. Also wir kriegen da keine Notification, wenn die Kreditkarte plötzlich von Patreon nicht angenommen wird, sondern wir müssten speziell nachsehen und dann sieht man, oh, im März 2023 wurde die Karte declined, das ist ja dann auf Englisch, ne, wurde abgelehnt, die Zahlung, und wir kriegen das gar nicht mit, dass jemand da teilweise vielleicht monatelang dann kein Patron mehr ist, effektiv. Ja. Und dann logischerweise wäre es natürlich unfair, denjenigen noch beim Tippspiel mitmachen zu lassen. Also das ist, ne, natürlich explizit für unsere Supporter, für unsere Patrons gedacht, dass sie da mitmachen. Also guckt da bitte nach, ob ihr da weiter nicht unfreiwillig vielleicht sogar eine Karteileiche, keine Kaderleiche, Nils, eine Karteileiche seid. Kaderleiche hat Barca und Real. Ja. Aber es soll natürlich zur neuen Saison, wollen wir ausmisten, wollen gucken, wer kein Patron mehr ist. Ist ja auch völlig okay, wenn man nicht mehr supporten will. Ne? Ist ja alles freiwillig und wir sind dankbar für jeden, der supportet. Ja,
genau.
Aber das Tippspiel ist explizit für diejenigen, die Supporter von uns sind. Und da werden wir die Accounts mal checken und ja, wer dann nicht mehr supportet, fair enough, aber dann könnt ihr halt beim Tippspiel leider nicht mehr mitmachen zur neuen Saison.
Genau. Ja, und dann setzen wir langsam mal hier Captain Kern zur Landung an. Das war unsere 188. Folge. Gibt natürlich bald wieder mehr. Wir machen dann auch bis zum Ligastart am 11.8. auch noch eine große La Liga-Vorschau mit Prognosen natürlich. Hinweis nochmal zu unserem YouTube-Video, also mit der Siegerpreisverleihung mit Cedric, Jonathan, Hannes und dem Barca-Talk. Schaut euch das gerne an. Ist auch auf Patreon als nur Audio-only, falls euch das auch interessiert und ich Video hier nicht unsere Fratzen sehen wollt. Und wer weiß, was dann bis in den nächsten Tagen noch alles im Schildkrötenrennen und sonstigen Rennen passiert in La Liga. Du hast jetzt wahrscheinlich nichts mehr zum Abschluss, oder?
Ich habe nichts mehr zum Abschluss. Ich glaube, die Ansage wurde gemacht. Es war mal wieder schön, mit dir zu quatschen. Man sieht, es gibt immer wieder einen bunten Strauß voller Themen, ne, die wir hier bequatschen können. Auch wenn wirklich mitten in der Sommerpause gerade wenig passiert. Vermeintlich wenig, also sportlich auf dem Rasen. Klar, die ein oder anderen trainieren. Aber wir haben immer was zu besprechen, ne?
Irgendwas ist immer, wenn es nur CR7 ist, aber gut, die Saudi League ist jetzt erstmal gestrichen in den nächsten Folgen, das habe ich mir notiert. Also Lukas, sorry dafür. Also danke fürs Einschalten. Moment. Halt, noch nicht Moment. Auflegen, wir brechen die Landung nochmal ab. Hier kam nämlich, uns ist nochmal was reinge... Alter, das müssen wir jetzt noch mit reinnehmen, oder? Eigentlich war die... Leute, das ist jetzt nicht nur ein Transfer oder was auch immer. Jetzt kommen nochmal Zitate von einem Spieler, der bestimmt nicht bleiben wird bei seinem Topverein. Wir sind nochmal bei Joao Felix, den müssen wir jetzt nochmal rausholen. Alex, willst du kurz erklären, was der da von sich gegeben hat? Weil das ist ja Hä? Was ist mit dem los?
Was ist denn mit dem los? Das kommt jetzt echt zur Unzeit. Wir nehmen hier live auf, haben das Thema João Felix abgeschlossen, wollen hier beenden den Podcast und dann kommt exklusiv Meldung Fabrizio Romano raus, ein Tweet, mit exklusiven Zitaten von João Felix, der über seine Zukunft gesagt hat, ich lese jetzt den Tweet vor, das ist literally live hier, ne? Wir wollten ja buchstäblich auflegen schon im Podcast. João Felix Zitat: Ich würde es lieben, für Barca zu spielen. Barcelona war immer meine erste Wahl und ich würde es lieben, für Barca zu spielen. Es war schon immer mein Traum, seitdem ich ein Kind bin. Falls das klappt, würde ein Traum wahr werden für mich. Das sind exklusiv.
Das war nicht Victor Roque.
Das war nicht Victor Roque. Das sind exklusiv Zitate von João Felix live am, was haben wir, Montag, ja. 21.40 Uhr. Ja. Rausgeballert von Fabrizio Romano. Wahnsinn.
Mal, und jetzt? Das ist doch eine Kriegserklärung gegen Diego Simeone irgendwie. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich hasse Atletico, aber warum tust du sowas?
Jo, wie random ist denn das, Nils? Wenn Lewandowski sowas damals letztes Jahr gesagt hat im Sommer, ne, da war klar, genau. Barca will ihn unbedingt haben, er will unbedingt weg, die Bayern wollen ihn nicht abgeben und dann haust du Zitate raus, um natürlich den abgegebenen Verein, ne, Druck auf die Bayern zu machen, damit du zu deinem Wunschverein kannst. Dann macht das ja Sinn, sowas zu sagen, ist natürlich auch nicht die feine Art, ne? Aber dann macht es ja Sinn vom Timing her und die Aussagen an sich. Aber was ist denn mit Felix los? Wie random ist denn das? Es gibt ja keine Gerüchte, dass Barca ihn unbedingt will, die haben ja nicht mal Geld. Und dann haut er aus dem Nichts Aussagen raus, dass er unbedingt zu Barca will. Hä, die sind doch gar nicht an dir dran. Wie kommst du denn darauf, sowas zu sagen? Also ich bin ein bisschen überrumpelt gerade. Könnte ich
doch gar nicht leisten, ne? Ja, das ist jetzt irgendwie komisch. Also du warst zwar schon immer irgendwie Felix-Fan, hast schon immer gesagt, irgendwie zu Atletico passt er nicht, ich könnte mir eher bei Barca vorstellen.
Das stimmt, das habe ich früher echt gesagt, ne?
Von Spielweise,
ich,
ja.
Ich erinnere aber mich, ja.
Das aber ist doch jetzt finanziell auch irgendwie gar nicht wirklich machbar und random, kleine Kriegserklärung gegen Simeone, auch wenn er, wie gesagt, jetzt nicht ich hasse Atletico gesagt hat, aber Simeone will ja schon ihr treue Spieler und die nicht mit anderen Spielern flirten und
ja, und vor allem, er sagt ja nicht mal, ich will weg, das würde ja auch irgendwo Sinn machen, so, sondern ja, ich hab's schwer, es wäre vielleicht für alle Seiten das Beste, wenn ich einen Verein wechsle. Auch das würde ja Sinn machen, wenn natürlich auch knallharte Aussagen, aber es würde ja Sinn machen, es würde ja zum Thema, zum Vibe aktuell passen, ne? Aber der nennt ja literally buchstäblich auch einen Verein, zu dem er will, der ist aber doch gar nicht an ihm dran. Warum nennst du denn plötzlich einen Verein? Also, und dann auch noch den Konkurrenten in der eigenen Liga. Also, den
Konkurrenten, ja.
Also, ich finde es wirklich krass. Also sowas, ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas in, was sind es jetzt, 10 Jahre Berufsleben erlebt habe, dass ein Spieler so random, an dem ja Barca noch nie mal dran ist, dass der wirklich sagt, ich will zu diesem Verein wechseln. Wenn das Victor Roque sagt, macht das Sinn. Wenn das Lewandowski letztes Jahr sagt, macht das Sinn.
Ja. Oder auch Rafinha irgendwie, ja klar.
Aber so, es ist wirklich wahr. Was machen wir denn jetzt? Muss Barca jetzt hier wieder den sechsten Hebel oder den fünften, ich habe schon aufgehört zu zählen, aktivieren, damit sie jetzt Felix holen, oder?
Ja, ihr holt ihn jetzt wieder für 80 Millionen, um ihn in 2 Jahren wieder für 10 Millionen an einer Athletik zu bekommen.
Aber pass auf, ich habe jetzt live on air, ne, wir reagieren hier spontan auf diese Breaking News, ich habe live on air eine Idee für dich, die mir jetzt auch wirklich komplett spontan einfällt. Spielertausch, Ferran Torres, João Felix. Win-Win für beide Vereine. Win-Win. Torres, habe ich auch schon vor Monaten gesagt, würde viel besser zu Atletico Cholo passen. Finde ich, passt gar nicht zu Barca von seinem Spielstil her. Und Felix passt einfach viel besser zu Barca und soll ja eh unbedingt weg. Also beide sollen ja ihre Vereine verlassen. Beide würden zu anderen Vereinen besser passen. Glaube ich, viel besser im System, besser zu den Trainern, besser zum Spielstil. Das wäre für mich ein Win-Win. Und beide haben ja eigentlich mehr oder minder einen ähnlichen Markt, ne? Also Marktwert, denn Felix hat ja seinen komplett in den Keller getankt. Ja. Bei Chelsea hat er ein Saisontor gemacht im halben Jahr.
Ich glaube nicht.
Und Ferran hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also ich würde schon sagen, ich bin jetzt nicht gerade bei Transfermarkt unterwegs, aber so vom Gespür, vom Gefühl her würde ich sagen, beide sind so bei 40 bis 50 wert, roundabout. Dann macht doch den Spielertausch. Win-win für alle Seiten.
Das riecht für mich schon wieder nach ihr Bilanzverschönerung wie Pjanic, Arthur oder Cillessen Neto, weil war das, also würde schon wieder passen zu euch zumindest.
Das würde zu beiden Vereinen passen, ganz ehrlich. was da Atletico rumschwurbelt, das ist ja auch immer nicht viel besser. Also von daher. Nee, aber es würde vor allem spielerisch passen. Ja. Felix passt besser zu Barca, ob er jetzt in dem System unter Xavi ist, was anders, aber vom Spielerischen her passt er einfach besser zu einem Verein, der aktiv Fußball spielt, mit Ball am Fuß, kreative Lösung und nicht nur hinten drin stehen und kontern, um es jetzt mal wirklich sehr, sehr simpel zu sagen, wo er nicht nur sich die Seele aus dem Leib kämpfen muss, aber an der eigenen Mittellinie, sondern aktiv im Ballbesitz. Also er passt einfach besser zu Barca und Ferran Torres passt besser zu Cholo, da bleibe ich dabei, und zu Simeone. Mhm. Also dieser Wechsel würde ja für die Bücher wahrscheinlich auch irgendwo Sinn machen, aber wirklich auch für beide Spieler und für beide Vereine, finde ich. Mhm. Also hoffentlich finden die beiden Vereine zusammen. Damit der Transfer-Deals kennen sie sich ja aus, ne? Stichwort David Villa, Stichwort Luis Suarez, Stichwort Antoine Griezmann. Da wurde zuletzt ja viel geschachert im Hintergrund. Das wäre der nächste. Ja. Die nächste Gelegenheit.
Auch wenn da, glaube ich, eher immer Atleti der Sieger war. Aber gut, das wird man natürlich auch verfolgen. Da sind wir gespannt. So konnten wir jetzt hier diesen Fass-Flugzeug-Crash noch abwenden durch diese Breaking News. Also jetzt setzen wir dann doch langsamer zur Landung an von unserem La Liga-Rundflug. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Oder kommt noch eine Breaking News hier irgendwas? Nein, ich glaube, das war es jetzt. Also nach dem kleinen Schock haben wir uns jetzt noch einen Schnaps verdient. Ja, gut, schauen wir mal.
So, jetzt reicht's wirklich. Also, ne? Ich bin nur noch perplex. In dem Sinne,
ja. Passt es aber zu machen. Ciao, ciao.